wir gehen es genauso an wie jedes andere Spiel in den Playoffs, weil wir unbedingt Meister werden wollen. Also wir sind jetzt nicht Erster geworden, um nur aufzusteigen. Das wäre schon schade, wenn wir es nicht schaffen. Dementsprechend sind wir da richtig akribisch dabei und holen uns das Ding, würde ich sagen.
Essen im Ohr. Sport.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Radio Essen Podcast Essen im Ohr. Mein Name ist Mario Alt und heute geht es bei uns um Körbe ohne Flirten, um Dunkin ohne Donuts. Es geht hoch hinaus, nicht nur was die Körpergröße angeht. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an die ETB Miners zum Aufstieg in die zweite Bundesliga Pro A. Ich freue mich sehr, dass er hier ist, der Trainer unserer Basketballer. Hallo, Lars Wendt.
Hallo.
Lars, der Aufstieg... Das Aufstiegswochenende ist vorbei. Wie geht's dir? Bist du noch betrunken? Bist du immer noch betrunken? Oder schon wieder?
Ja, ich bin schon ein bisschen müde, muss ich ehrlich sagen. Aber das liegt eher an der Gartenarbeit, die ich gestern verbracht habe.
Ah, ja.
Und weniger an Alkoholgenuss. Ich glaube, da haben die Spieler mehr zugelangt als wir Trainer. Ja, dadurch, dass wir in der Nacht ja auch nochmal nach Düsseldorf nach Hause fahren mussten. Raffi und ich haben wir jetzt nicht übermäßig getrunken, beziehungsweise wir haben gar nicht getrunken.
Nein, krass. Aber ist es denn schon bei dir angekommen dann, dass ihr das erreicht habt, dieses große Ziel? Oder weiß ich gar nicht, ob es überhaupt ein Ziel war, werden wir nachher drüber reden, aber trotzdem, dass ihr aufgestiegen seid, ist das angekommen?
Ja, also langsam ist es angekommen. Es hat ja immer so ein bisschen mit den Regularien zu tun bei der zweiten Liga, Lizenzanträge etc., ob das überhaupt alles klappt finanziell und das Sportliche und das Strukturelle sind ja nochmal zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Gestern hat der Verein aber gesagt, wir wollen in die Pro A, in die zweite Liga, wir machen das und dementsprechend steht es jetzt auch strukturell fest und das war so ein bisschen so der ausschlaggebende Grund, dass ich sagen kann, jetzt fühlt sich das auch so an.
War das dann am Freitag, habt ihr ja gespielt, war das dann noch gar nicht so der Fall? Hast du dann ein bisschen betrübt gefeiert oder war das total egal, ist man trotzdem ausgelassen?
Ich würde sagen 50-50. Mhm. Es ist, ich weiß nicht, ob es bei den Spielern so genauso ist, aber bei uns Trainern ist es natürlich im Hinterkopf gewesen und immer die Frage, machen sie es oder machen sie es nicht? Das ist auf jeden Fall etwas, was so im Hintergrund geschwebt ist.
Am Ende habt ihr trotzdem halt ein krasses sportliches Ziel erreicht, weil es war ja dann der sportliche Aufstieg. Das kann man ja auf jeden Fall feiern. Deswegen nehmen wir uns vielleicht doch noch mal kurz mit in die Minuten nach dem Abpfiff in die Kabine oder vielleicht auch in den Bus auf dem Weg nach Hause. Ich glaube, da war keine Stille. Da lief bestimmt ordentlich Musik, oder?
Ja, da lief sehr viel Musik. Ich habe den DJ zusammen mit dem Busfahrer gespielt.
Ach, das darf der Trainer, nicht die Mannschaft?
Naja, gut, die Mannschaft hat mir die ganzen Liederwünsche geschickt und ich habe sie dann weitergeleitet und der Thomas Schneider hat sie dann ins Spotify reingehauen. Liefen natürlich auch Lieder, die ich jetzt so noch nicht kannte. Da merke ich auch, dass ich ein bisschen älter geworden bin und nicht mehr Mitte 20. Aber es war auf jeden Fall eine ausgelassene Stimmung, auch emotional, muss man sagen. Ich meine, wir haben jetzt 2-3 Aufstiege innerhalb von 5 bis 6 Jahren hingelegt. Und das so ein bisschen zu reflektieren mit der Mannschaft, aber auch mit Raffi zusammen oder den Fans, die mitgekommen sind. Ja, da wird's dann schon emotional und das sind auch immer schöne Momente, für die man dann auch irgendwie diesen Sport oder diesen Job dann auch macht.
Genau das wollen wir später noch ein bisschen vertiefen, aber erstmal wollen wir dich natürlich ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir über die Miners reden, aber auch natürlich über deinen Werdegang reden. Und das machen wir wie immer mit unserem Steckbrief hier im Podcast Essen im Ohr, den du jetzt ausfüllen darfst und da starten wir mit deinem vollständigen Namen.
Lars Wendt.
Kein Zweitname mit dabei.
Kein Zweitname.
Aber ein Spitzname vielleicht?
Nee, gibt's leider nicht. Hat mich auch nicht. Nie jemand... Doch, mein großer Bruder hat mich mal Wiesel genannt, weil ich ein bisschen wie so ein Wiesel laufe. Ich habe mir mal das Bein gebrochen, als ich 2 oder 3 war und seitdem knickt das immer so ein bisschen ein, weil das schief verwachsen ist.
Also.
Und ich glaube, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Wiesel. Ja, ich stand aber nie so auf diesen Spitznamen. Kam halt von meinem großen Bruder, ne?
Ja, überraschend. Wann und wo bist du geboren?
5.10.92 in Kiel.
Okay, und wo bist du aufgewachsen?
Ich bin, bis ich 15 war, in Kiel aufgewachsen. Und danach bin ich mit meinem Zwillingsbruder in ein Sportinternat gegangen nach Paderborn. Das ist neben Bielefeld, falls das jemand weiß, wo das ist.
Bielefeld gibt's doch gar nicht. Genau. Paderborn kennst du doch. Was ist denn deine Jobbezeichnung?
Meine Jobbezeichnung ist Sozialarbeiter. Ich arbeite im Jugendamt Düsseldorf im Bereich Hilfe zur Erziehung und Kinderschutz. Und ja, bin auch noch Basketballtrainer nebenbei.
Und das auch nur ein bisschen erfolgreich. Hast du Haustiere?
Wir hatten ein paar Mäuse, die haben wir aber
freiwillig
gefangen. Nein, unfreiwillig. Die haben wir aber gefangen und ausgesetzt. Mhm. Leider nicht weit genug. Einen Tag später war dieselbe Maus direkt wieder vor dem Balkonfenster.
Katzen könnten helfen.
Genau, ja. Unsere Nachbarin hat zwei Katzen, die kümmern sich jetzt ganz, ganz gut darum. Aber ansonsten haben wir momentan keine Haustiere.
Alles klar. Was wolltest du denn schon immer mal werden?
Was ich immer mal werden wollte. Gut aussehend.
Ja, wird langsam mal Zeit. Nein.
Ich hatte irgendwie, ja gut, Basketball-Profi wollte ich werden, ne? Schon seitdem ich 10 war, 11 war. Das hat geklappt und jetzt habe ich keine Träume mehr.
Nein, aber apropos gut aussehen, du hast jetzt gerade auch schon wieder ein schickes Hemd an, das ist mir wirklich aufgefallen. Du bist immer schick gekleidet, auch an der Seitenlinie als Trainer. Warum ist das so?
Ich fand die Trainer, die immer so einen Jogginganzug und Trainingsanzug rumgelaufen sind, jetzt nicht nur beim Basketball, sondern auch beim Fußball, fand ich immer irgendwie ein bisschen komisch, dass die sich so gekleidet haben. Und ja, ich glaube, wir Trainer sollten auch ein bisschen auf unsere Außenwirkung achten und eine andere Rolle oder Stellung einnehmen jetzt zu den Spielern. Und ich glaube, mit einem Hemd oder einem Sakko kann man sich da ganz gut abgrenzen.
Okay, dann bleiben wir thematisch genau dabei. Was war dein Hassfach in der Schule?
Mathe auf jeden Fall.
Ja, das fühle ich.
Obwohl meine Mutter Informatikerin ist.
Oh.
Mein Bruder auch Elektrotechnik studiert hat. Ich habe es einfach nicht gereilt. Ne?
Und was sagt die Mutter dazu, dass die Söhne jetzt Basketballspieler geworden sind, beziehungsweise dann Trainer? Kein Informatiker, Mathematiker?
Ja, die hat, meine Eltern beide haben sich dafür eingesetzt, dass wir das machen, worauf wir Lust haben. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Gestern Muttertag. Mhm. Ne? Alles Liebe, Mama. Ja, ich liebe dich. Und da gab es keinen Druck in irgendeine Richtung.
Es ist ja auch eigentlich ähnlich, ne? Also ob da irgendwelche komischen mathematischen Formeln, Grafiken sind oder ob du Spielzüge aufmalst oder so. Sieht für den einen oder anderen ja vielleicht ähnlich aus, oder?
Ja, gut, sagen wir so, Statistiken und so weiter sind ja schon ein sehr auch großer das. Bestandteil beim Basketball. Das ist ja alles sehr analysiert. Und je höher man kommt in die Ligen, desto mehr Daten sind ja auch verfügbar. Ja, aber gut, das schafft auch noch ein mathematisches kleines Gehirn, wie man das umzusetzen.
Okay, wohin fährst du denn am liebsten in den Urlaub?
Ich bin sehr, sehr gerne in Europa unterwegs. Irgendwie, mir gefällt die Kultur hier in Europa. Griechenland, Italien, Spanien. Jetzt fliegen wir nach Albanien. Gut, das ist jetzt nicht in der EU, aber ich will es jetzt sagen, mal so geografisch sagen, das ist ja schon noch Richtung Europa. Meine Familie kommt also sehr, sehr weit entfernt aus Litauen. Mhm. Und da bin ich auch gerne gewesen. Jetzt so mit dem Krieg, da ist vielleicht ein bisschen schwieriger oder ja, sagen wir mal so, ich habe jetzt gerade nicht das Bedürfnis, in die Richtung zu fahren.
Verständlich. Was würdest du als deine größte Stärke bezeichnen? Außer Mathematik.
Kommt gleich noch die Frage, was meine größte Schwäche ist, oder?
Wie kommst du denn darauf? Könnte sein.
Ach, meine größte Stärke, ja, ist es vielleicht, gelassen zu bleiben, nicht alles zu ernst zu nehmen, nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen. Ich glaube, das ist auch eine große Voraussetzung oder eine gute Voraussetzung, auch den Job auszuführen, den ich gerade ausführe.
Und jetzt kommt's. Was ist denn wohl deine größte Schwäche?
Meine größte Schwäche ist Pünktlichkeit, hast du ja gerade auch schon gemerkt für diesen Termin. Und definitiv Brötchen mit Ei und Mayo im Auto zu essen. Ich wusste, dass mir was runterkleckert. Zum Glück sieht die Kamera nicht meine Hose, da ist ein richtig schöner Mayo-Fleck drauf. Du
hast auch mehrere Hemden vorsichtshalber im Auto, deswegen.
Ja, auf jeden Fall, Pünktlichkeit ist eine große Schwäche. Ja,
okay, ich kann beides sehr gut nachvollziehen. Dann schließen wir es ab mit ein paar Entscheidungsfragen. Starten wir mit Film oder Serie?
Ah, Film.
Buch oder Podcast?
Buch.
Weißt du, was du so zuletzt gelesen hast?
Von Dostojewski, der Spieler.
Okay, ist das ein sportliches Buch?
Naja, wenn du Casino-Spieler als Sport bezeichnen ja, würdest.
Definitiv.
nein, eigentlich nicht.
Okay. Fischbrötchen oder Taxiteller?
Boah, da ich aus dem Norden komme, natürlich Fischbrötchen. Ne?
Habe ich mir schon gedacht. Dirk Nowitzki oder Dennis Schröder?
Ja, ich würde sagen, schon Dirk Nowitzki, weil er natürlich mich auch geprägt hat. Aber fetten Respekt vor Dennis Schröder. Hat ja noch mit meinem Zwillingsbruder zusammengespielt in einer Jugendnationalmannschaft. Und was er da erreicht hat mit der Nationalmannschaft als Kapitän, ist unglaublich.
Hast du einen der beiden schon mal getroffen dann?
Ja, ich habe beide schon mal getroffen. Gut, Dirk Nowitzki nur jetzt für so ein Foto, ne? Also jetzt nicht okay. Persönlich. Mhm.
Ja. Okay, letzte Frage. Ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen, wahrscheinlich Hemd oder T-Shirt?
Hemd.
Gut, schließen wir es ab und steigen richtig ein. Du hast deinen Zwillingsbruder nämlich schon erwähnt, würde ich gerne mit starten. Ole Wendt. Wie macht ihr das, ihr beide? Habt ihr das schon mal ausgenutzt? Habt ihr in der Schule beim Basketball?
Ich weiß gar nicht, ob das schon verjährt ist oder strafrechtlich relevant.
Das hört auch keiner hier.
Ja, wir wurden mal mit sehr, sehr erhöhter Geschwindigkeit geblitzt.
Okay.
Und in Deutschland muss man ja, weil ich weiß, nachweisen, wer der Fahrer war. Und da kann man als wahrscheinlich eineiige Zwillinge, wir sahen damals noch viel, viel ähnlicher aus, schon sagen, nee, der andere war's.
Ja, und wir verraten jetzt auch nicht, wer es war.
Genau, und da haben wir gesagt, wir wissen nicht mehr, wer es war.
Ja.
Und da konnten die nichts machen. Die konnten uns keine Strafe reindrücken. Wir hatten uns damals ein Auto geteilt. Und dann haben die uns, glaube ich, nur ein Fahrtenbuch aufgedrückt oder sowas. Und das wäre eine heftige Strafe gewesen.
Ja, okay. Krass. Und beim Basketball auch schon mal irgendwie durchgewechselt früher in den Jahren?
Nee, beim Basketball war das jetzt nicht so das Thema, weil wir auch andere Stärken hatten. Ne? Das wäre dann auf jeden Fall aufgefallen, wenn mein Bruder wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr werfen hätte können, so wie mein Bruder, dann wäre das ein bisschen komisch gewesen. Ne?
Aber trotzdem schon krass, dass ihr dann beide einen ähnlichen Weg eingeschlagen habt, beide es wirklich auch zu Basketballprofis geschafft habt. Wann hast du es gemerkt, dass es bei dir klappen könnte? Vielleicht schon als Kind, als du plötzlich groß gewachsen bist?
Ja, also mit 13, 14, 15, so um den Dreh, wo das dann ein bisschen offensichtlicher wurde, da kamen diese ganzen Auswahlspiele und so weiter, dann Jugendnationalmannschaft. Ja, da haben wir schon gemerkt, dass wir im Altersvergleich schon überdurchschnittlich gut sind. Und ja, seitdem wir dann aufs Internat gegangen sind, war ja das Ziel, Profi zu werden. Ne? Ansonsten hätte es ja auch keinen Sinn gemacht, da in so ein Internat zu wechseln, was 4-5 Stunden entfernt ist.
Du bist 1,90, ne? Ist das richtig? Ist das richtig gelesen?
Ja, variiert.
Das ist schon geschrumpft.
1,89 und 1,92. Früher habe ich mir natürlich immer größer ausgegeben, weil jeder Zentimeter ja auch irgendwie wichtig war für was auch immer, Verträge und so weiter. Wenn da jemand sieht 1,92 statt 1,89, dann sagt sich vielleicht ein Manager auch, oh, das könnte mir gefallen. Und das ist ja auch manchmal das Problem mit den Amerikanern, die dann im extremsten Fall mal 10 Zentimeter kleiner ankommen, ne? Wenn sie aus dem Flugzeug aussteigen.
Nein, wirklich?
Ja, ja.
Krass, das wird dann gefaked, dann kommt ein Manager, bietet euch einen an und sagt, ja, hier, wir haben einen, der ist 1,95.
Ja, also man muss immer damit rechnen, dass jetzt, sagen wir mal, Amerikaner, die noch nicht hier drüben waren, wo man nicht weiß, okay, wie groß sind die wirklich und stimmt das alles, dann muss man schon mal so 3-4 Zentimeter runterrechnen, ne?
Krass. Wie ist das denn überhaupt mit den Amerikanern hier in Essen? Ihr habt ja auch viele in der Mannschaft. Ist das schwierig, die zu integrieren? Wie kommen die an? Wie fühlen die sich dann hier in Essen? Das ist ja schon ein Wandel, wenn man vielleicht auch in Amerika spielt und da den ganz großen Traum von der NBA hat und dann nach Deutschland, nach Essen kommt.
Ja, das ist immer ein großes Problem, ne? Heimweh etc., das ist etwas, was man nicht berechnen kann, was passieren kann. Das Wichtige ist für uns, dass die sich nicht, wir haben jetzt zum Beispiel drei Ausländer, ein Amerikaner oder sagen wir zwei Amerikaner, ein Amerikaner hat einen europäischen Pass, also portugiesischen Pass, der gilt dann als EU-Spieler und wir haben einen Kroaten noch. Das Wichtigste dabei ist immer, dass sie nicht zusammen in einer Wohnung leben. Ne? Das ist ja auch für mich Integration, wenn die sich dann integrieren müssen. Ne? Mhm. Und dadurch sind sie gezwungen, mit ihren deutschen Teamkollegen sich zu unterhalten, Sachen zu unternehmen und auch die Kultur kennenzulernen. Und gleichzeitig sind die deutschen Spieler dann auch verpflichtet, ihren ausländischen Counterpart zu integrieren, helfen, klarzukommen, wo kauft man ein, was macht man etc. Und dadurch bildet sich so eine Bindung und dieses Heimweh-Ding ist wahrscheinlich dann nicht so stark ausgeprägt, weil sie glauben oder weil sie denken und fühlen, dass sie ein Teil dieses Ganzen sind.
Okay, das ist spannend. Zeigt man auch was von der Stadt, von Essen? Ich habe im Steckbrief, fällt mir nämlich gerade ein, auch vergessen, dich zu fragen, was denn dein Lieblingsort hier in Essen ist, natürlich.
Ja.
Gibt's da was du dann empfiehlst den deinen Spielern oder neuen Spielern? Die wohnen wahrscheinlich auch alle nicht in Essen, müssen wir jetzt hier nicht irgendwie groß
reden. Ach so, die Spieler wohnen alle hier in Essen.
Ach doch.
Wir haben Spielerwohnungen, meistens WGs. Wir sind über das Stadtgebiet verteilt. Manche sind in Rüttenscheid, manche eher im Norden. Es ist eine gute Frage, weil mich noch nie ein Spieler gefragt hat, was er sich in Essen anschauen soll. Deshalb habe ich noch nie auf diese Frage geantwortet.
Auf Baldnersee würdest du wahrscheinlich selbst drauf kommen auch dann, ne?
Ja, genau. Ich glaube, da sind die alt genug, das selber kennenzulernen.
Ja.
Und da will ich mich auch gar nicht einmischen.
Okay, kommen wir zurück zu dir. Wobei mir fällt noch ein, es ist eigentlich nervig, wenn man immer nach der Größe gefragt wird. Oder gewöhnt man sich dran? Oder total egal.
Also ich werde jetzt nicht so oft nach der Größe gefragt, aber die 2-Meter-Riesen aus meiner Mannschaft, die berichten schon, dass sie sehr genervt sind, wenn wieder jemand ankommt und fragt, ob sie Handballspieler werden. Also jetzt gerade bei der Auswärtsfahrt nach Coburg, wenn wir an der Raststätte anhalten, oder als wir an der Raststätte angehalten haben, bestimmt 3-4 Leute unseren großen Spieler gefragt, ob er Handball spielt.
Wirklich?
Also, das würde mich dann auch wahrscheinlich richtig nerven. Ich bin froh, nicht so groß zu sein.
Okay. Ja, und du stößt dir dann auch nicht so auf den Kopf wahrscheinlich, wenn du durch irgendwelche Türen gehst. Das ist ja dann schon ein Vorteil. So, aber sprechen wir über deine Karriere, deinen Weg. Kiel hast du angesprochen, Paderborn hast du angesprochen. Dann ging es nach Schwelm, Jena, Bremerhaven, Schalke auch zum Abschluss. Wie schwer ist es, wenn man so eine Karriere startet? Wie schwer ist es, in die höchste Spielklasse in Deutschland überhaupt zu kommen?
Erstmal Glückwunsch an Schalke 04 zum Aufstieg.
Wir sind immer noch in Essen, das darfst du nicht zu laut sagen.
Nein, ich bin jetzt auch kein Fußballfan, ich wollte das nur mal.
Ist eine starke Leistung, sagen wir auch. Und Rot-Weiß Essen kann ja auch noch aufsteigen jetzt am Wochenende.
Ja, das ist natürlich großartig, ne? Ich glaube, am letzten Spieltag müssen sie gewinnen, ne? Oder
ja, Spiel, ne? Und ja, genau, sie haben es nicht in der eigenen Hand, die Konkurrenz muss auf jeden Fall patzen, sagen wir mal so.
Ja, das wird passieren. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber die Frage vergessen.
Wie schwer ist es im Basketball in die höchste Spielklasse zu kommen? Als Spieler vielleicht. Du kennst ja den Weg und hast vielleicht auch das Ziel, dann natürlich erste Liga zu spielen. Hast ja erste Liga gespielt.
Ja, es ist, also ich glaube, es ist schon schwer, weil so viel auch vom Zufall, von Glück, von im richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein, abhängt, den richtigen Trainer zu haben, der einen fördert, der einen auch mag, ne? Also, oder vielleicht der Trainer, der auf den Druck vom Management oder sowas erstmal in Anführungsstrichen scheißt und einen jungen Spieler entwickeln möchte. Das sind alles Sachen, die hat man nicht in der eigenen Hand. Und deshalb ist es auch sehr, sehr schwer. Und zudem kommen ja auch die Verletzungen, die ja immer wieder passieren können. Ja, es ist nicht einfach, da hochzukommen.
Du selbst warst Shooting Guard, Point Guard. Kannst du mal erklären überhaupt für alle, die sich jetzt nicht so mit Basketball auskennen, was diese Positionen oder Bezeichnungen überhaupt bedeuten dann?
Ja, vielleicht, also man kann das ja immer ganz gut in das Fußballdeutsch übersetzen, finde ich. Solche Positionen, also so ein Point Guard ist so ein Spielaufbau, der das Spiel nach vorne treibt und die Systeme ansagt und schaut, dass die richtigen Spieler in der richtigen Position sind. Ja, das ist so die Aufgabe des Point Guards, also so ein, weiß nicht, Mittelfeldspieler, würde ich jetzt mal sagen. Und Shooting Guard ist der halt einfach draufzimmert, ne? Also der gut werfen kann, der den Ball gut in diesen Ring reinschmeißt.
Ist wichtig im Basketball, habe ich mir sagen lassen, ne?
Der das gut trainiert hat.
Ja.
Und das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schafft. Mhm. Also so eher so Richtung Stürmer, der so auf den eigenen Abschluss auch hofft und wartet.
Ich habe auch gesehen, du hast die Rücknummer 18 getragen. Hat sich das durchgezogen durch die Karriere überhaupt, die 18? Oder war es nur die letzte Rücknummer, die bei Wikipedia eingetragen war?
Wikipedia.
Nee, ich hätte dich nämlich gefragt, Rücknummern haben ja eigentlich wirklich immer eine Bedeutung. Weil zumindest Fußballer sind natürlich auch krass so, was das angeht. Ist das bei euch auch so? Ist es bei dir auch so gewesen?
Eigentlich nicht. Ich hatte auch mal die 9, ich hatte auch mal die 7. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Nummer gekommen bin, ganz ehrlich. Wahrscheinlich habe ich wie beim Lotto-Spielen einfach mal geschaut, Augen zugemacht, geguckt, welche Zahlen noch da sind und habe da was ausgewählt. Nee, bei mir hat es keine Bedeutung, aber ich kenne natürlich Spieler, bei denen das eine ganz große Bedeutung hat, für die es ganz wichtig ist und die, wenn sie dann zum neuen Verein kommen und diese Nummer nicht frei ist, dann vielleicht schon mit einem schlechteren Gefühl starten.
Okay. Ja, ist auch spannend. Haben wir gerade drüber gesprochen, wie schwer ist der Weg in Deutschland in die erste Liga? Setzen wir noch einen drauf. Du kennst dich ja aus, wie schwer ist der Weg, es auch wirklich von Deutschland in die NBA zu schaffen?
Ja, es ist...
Schröder, Nowitzki haben wir angesprochen. Das sind aber natürlich eine Weltklasse-Spieler.
Ja, man muss sagen, in den letzten Jahren oder 10 Jahren, sagen wir mal so, sind deutsche Spieler natürlich jetzt überproportional viel vertreten in der NBA im Gegensatz zu früher. Das liegt daran, dass einfach die Jugendarbeit viel, viel besser geworden ist, die Durchlässigkeit in die Profiligen besser geworden ist und trotzdem bleibt die Wahrscheinlichkeit bei, keine Ahnung, 0, irgendwas Prozent, ne? Also in Amerika ist es so, es gibt so eine Pi mal Daumen-Rechnung, dass von der Highschool, ich glaube, 1% oder 1% der Spieler oder 0,1% der Spieler es aufs College schaffen und die gleiche Prozentzahl schafft es in die NBA.
Das wissen auch wir als Nicht-Mathematiker. Das ist nicht so viel.
Das ist nicht viel.
Okay, aber hast du denn als Kind trotzdem auch mal davon geträumt?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Das träumt natürlich jedes Basketballkind auf dem Freiplatz die Moves, die Bewegungen der NBA-Stars nachzuahmen, das Trikot zu tragen, den Style zu tragen von diesen Spielern und das natürlich auch irgendwie auch irgendwann später machen zu wollen, ganz klar, aber das hat sich dann auch, ja, also mit 15, 16 war dann auch schon, 16, 17 war dann schon klar, in der NBA Das kannst du dir ja mal abschminken.
Aber du hast ja auch eine gute Karriere dann wirklich hingelegt. Wie gesagt, erste Liga gespielt. Mhm. Hat es aber dann auch vor allem gegen Ende viel mit Verletzungen zu kämpfen, gerade bei Schalke. Mhm. Wie hart war das?
Ja gut, ich habe mir eine sehr, sehr schwere Verletzung zugezogen, die ja dann auch zum Karriereende geführt hat. Also das war eine schwere Zeit, auf jeden Fall. Körperlich, durch zwei Operationen, mal wieder Reha und dass es einfach nicht funktioniert, nicht klappt, weil da ich da einfach gespürt habe, ich habe Schmerzen, da ist irgendwas, es geht einfach nicht mehr und natürlich dann emotional sich davon zu verabschieden, dass es der Beruf ist und etwas Neues zu erlernen, das war nicht leicht. Aber ich bin jetzt ganz zufrieden und ich muss auch sagen, ich habe auch mein bisschen was dazu getan, dass der Körper vielleicht so abgebaut hat.
Ich habe mir aber auch sagen lassen, Schalke 04 ist ja ein großer Verein und hat ja nicht nur Basketball, du hast dann da deine Reha gemacht und da gibt es auch so die ein oder andere Anekdote.
Aus der Reha?
Aus der Reha, ja.
Ja? Wie hat sie das gesagt?
Hat mir Vögelchen gezwitschert. Du hast sie ja auch mit dem ein oder anderen Fußballer vielleicht gemacht, oder?
Ja, also wir hatten das Glück, dass Medikos auf Schalke, die ja auch die Profiabteilung der Fußballer betreut, dass wir dann zusammen mit denen die Reha gemacht haben, beziehungsweise auch in demselben Raum behandelt worden sind.
Ja, und das ist bestimmt nicht langweilig, oder? Sagen wir mal so.
Ja, aber immer auf jeden Fall kurzweilige Massagen. Die Jungs waren schon ganz, ganz witzig und ja, das hat es alles ein bisschen einfacher gemacht. Ja, aber jetzt an eine bestimmte Geschichte kann ich mich jetzt gar nicht erinnern.
Okay, du bist dann irgendwann Trainer geworden, springen wir weiter. Da lag aber schon eine Weile zwischen nach deiner Spielerkarriere, Trainer. Jetzt bin ich gerade ein bisschen hellhörig geworden, auch bei deinen Positionen. So ein bisschen der Spielmacher, der so die Taktik ansagt. Ist es denn nicht auch schon so ein bisschen vorgeprägt, dass das eher die Spielerkarrieren sind, die dann irgendwann zum Trainer werden? Oder würdest du das gar nicht so sagen?
Boah, da kenne ich die Statistik jetzt nicht.
Ja, oder du kannst auch einfach von dir aus sagen. Ne? Wann hast du die Entscheidung gefasst, Trainer zu werden und fällt es dir einfacher eben durch diese Position?
So, ja. Also ich wollte eigentlich nie Trainer werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte nach meiner Verletzung dann erstmal abgeschlossen mit dem Thema Basketball und ich hatte jetzt auch nie vor, in dem Bereich irgendwie zu arbeiten. Mhm. Ne? Das ist dann irgendwie eher zufällig entstanden, weil der Raffi Wilder, dann nach Essen kam, mein ehemaliger Trainer und auch damals langjähriger Bekannter. Jetzt würde ich ihn auch definitiv als Freund bezeichnen. Und der mich dann gefragt hat, ob ich da mit einsteigen will, erstmal als Co-Trainer, um reinzukommen und dann bin ich da irgendwie reingewachsen. Was jetzt die Position mit dem Trainersein zu tun hat, bei mir, ich würde sagen, ja, das könnte schon sein, dass es das beeinflusst und auch mir hilft, Dinge ein bisschen besser zu sehen und zu fühlen. Aber auf der anderen Seite bin ich immer jemand, der gerne sich das Gefühl und die Gedanken der Spieler einholt und sie auch ein bisschen machen lässt, weil sie am Ende des Tages auf dem Spielfeld stehen und es am besten fühlen können, was da jetzt eigentlich wirklich passiert.
Der Raffi ist ja auch immer noch am Start, auch nicht mehr der Allerjüngste. Da würden viele wahrscheinlich schon eher die Rente genießen und weiß nicht, am Strand liegen. Welche Rolle nimmt er ein? Wie wichtig ist er für dich? Wie oft tauscht ihr euch aus?
Ja, eine riesengroße Rolle, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Jetzt vor allem in meinem Basketballleben, aber auch in meinem, sagen wir mal, privaten Leben, wo wir uns auch mal austauschen. Eigentlich haben wir jeden Tag Kontakt, ne? Mal nur durch eine Nachricht oder einfach Telefonate. Das wird jetzt nach der Saison nochmal viel intensiver werden, wenn wir die Spieler suchen für die nächste Saison. Und ja, wenn da mal zwei Tage vergehen, wo wir nicht miteinander gesprochen haben, dann muss ich mir, glaube ich, Sorgen machen. Und dann schreibe ich ihm, ob da alles in Ordnung ist.
Okay, das ist eine gute Gelegenheit, um einen kleinen Cut hier im Podcast zu machen, um dann später weiter über deine Arbeit jetzt aktuell als Trainer und über die aktuelle Situation zu sprechen. Aber dann kann ich dir schon mal unser Weckglas hier rüberschieben, unser Fragenglas, was du einmal öffnen darfst und eine Zufallsfrage rausziehen darfst.
Du hast gesagt, es gab eine Jubiläumsedition. Wie lange gab es die oder gibt es die Podcast?
5 Jahre.
Serie? Ah, 5 Jahre.
Mhm. Wow. Mit vielen Gästen. Oberbürgermeister Kufen war schon da, wo du dich jetzt einreist. Wir hatten die, wie sie selbst sagt, dickste Domina Deutschlands.
Okay.
Auch schon am Start. Ja, und jetzt Lars Wendt.
Okay, dann muss ich mir mal ein paar reinziehen.
Auf jeden Fall. So, und jetzt die Frage.
Ah, das hatten wir ja schon. Was war dein Traumberuf als Kind?
Ah.
Nehmen wir eine neue
Frage.
Oh ja, jetzt ist mir gerade aufgestoßen. Ich glaube, das war das Brötchen mit Ei.
Hier ist alles erlaubt.
Welche Aufgaben schiebst du immer wieder auf? Boah, eigentlich alle Aufgaben, die mir gar keinen Spaß bereiten.
Und das sind einige.
Also, ja.
Haushalt.
Haushalt auf jeden Fall, obwohl es besser geworden ist. Ich überlege gerade, ob es da nochmal irgendwie was.
Also bei mir ist es Wäsche zusammenlegen zum Beispiel, fällt mir als erstes ein. Die dann so aus dem Trockner kommt, dann bleibt die in diesem Wäschekorb.
Ja, braucht man keinen Kleiderschrank mehr. Das ist
richtig, ja.
Nicht platzsparend. Und ökologisch wertvoll.
Ganz genau. Das ist der Hintergedanke.
Welche Aufgaben schießt man immer wieder auf? Auf jeden Fall auch aufzustehen, weil ich wahrscheinlich 3-4 Mal auf Snooze drücke, bis ich hochkomme. Da habe ich schon ein großes Problem mit dieser wirklich, wirklich schweren und anstrengenden Aufgabe.
Ja, das verstehe ich auch. Machen wir noch eine Frage, komm. Auch wieder ein langer Zettel.
Hast du schon einmal etwas Verbotenes gemacht? Ja gut, habe ich ja vorhin auch schon irgendwie einmal erwähnt, ne?
Ja, du bist ein traumhafter Podcast-Gast, man braucht keine Fragen aus so einem Glas. Ja,
ich beantworte sie schon selber. Hast du schon einmal etwas Verbotenes gemacht? Ja, gut. Geblitzt werde ich ständig, also da...
Weil du zu spät aufstehst.
Weil ich zu spät aufstehe, dann muss ich mich beeilen.
Ja.
Es hängt alles mit dieser, ja, mit dieser Prokrastination zusammen, also das ist wirklich etwas, was für mich ein bisschen schwierig ist.
Okay, dann lass uns noch eine letzte zum Abschluss machen, weil du ja gefühlt hier alles schon beantwortet hast. Mhm. Vielleicht ertappen wir dich noch hier mit was Neuem. Überraschen dich auch mal heute.
Guck mal, ich mache mal so ganz viele raus.
Such mal, bis dir eine gefällt.
Dann haben wir nochmal so ein Feuerwerk. Okay. Tut ihr die eigentlich immer wieder rein? Oder?
Ja.
Ah ja, okay. Das wäre ganz schön anstrengend, das jede Woche auszuschneiden. Was bringt ihr morgens am besten in Schwung? Ja, also ich trinke jeden Morgen eine Tasse Kaffee im Bett. Und das brauche ich auch. Definitiv. Was war das Beste, das dir heute passiert ist?
Das Eibrötchen.
Ja,
das. Und nicht geblitzt zu werden.
Dass das Eibrötchen nur, sag mal, hier auf die Unterseite meiner Hose getropft ist und nicht auf die Oberseite, das ist schon mal ein bisschen.
Ein Erfolgserlebnis heute. Ja,
genau. Wie baust du Stress ab? Ich hatte gerade ein Bild im Kopf, dass ich zu Hause sitze und diesen Stressball benutze. Habe ich natürlich nicht. Wie ich Stress abbaue. Ja. Ich habe nie Stress.
Vor allem nicht nach dem späten Aufstehen.
Ja, nein. Ja. Also ab und zu laufe ich durch die Dienststelle und rufe mal irgendwelche Sachen, irgendwelche Flüche. Ich glaube, meine Kolleginnen haben sich schon daran gewöhnt, dass da manchmal so ein Verrückter durch die Gänge läuft und einfach irgendwas ruft. Ich glaube, das ist etwas, womit ich Stress abbaue.
Ja, nee, das klingt gut. Das nehmen wir uns alle auch zu Herzen mal. Ja. Okay, Fragenglas beendet. Ne? Pack wieder rein, genau. Vielen Dank. Ja, wie ist das denn? Du bist ja jetzt Trainer, aber zockst du trotzdem häufig mal selbst Basketball? Zum Beispiel irgendwie im Urlaub, schön am Strand oder auf der Straße?
Ja, ich gehe ab und zu mal zu einer Oberligamannschaft in Düsseldorf, komme da mit in die Halle. Das passiert aber eher selten, weil ja ich dann danach schon immer Schmerzen im Fuß habe. Und ja, ich nicht so Lust auf diese Schmerzen habe.
Ich würde ja, wenn ich ein Talent hätte, würde ich das ja irgendwo im Urlaub irgendwie ausleben und so tun, als könnte ich es nicht. Und dann ist jeder überrascht, wenn ich da einen Korb nach dem anderen versenke. Ja. Aber das machst du nicht.
Nee, wirklich. Also ich gucke denen gerne zu, aber ich habe da gar keine Motivation, da irgendwie auf so einen Freiplatz zu gehen und jetzt mit irgendjemandem zu zocken, um mich da zu beweisen.
Okay.
Das brauche ich nicht.
Du bist ja aber trotzdem auch mehr als nur Trainer, muss man ja zusagen. Ne? Also beim Verein hier in Essen, ETB Miners, relativ, man kann ja schon sagen, kleinere Strukturen. Mhm. Da bist du ja auch für mehr verantwortlich, als nur da beim Training zu stehen und dann beim Spiel an der Seitenlinie. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was du noch so machst, um dich um den gesamten Basketballverein so ein bisschen zu kümmern. Oder um das große Ganze im Blick zu haben. Ne?
Mhm. Ja gut, also es ist schon viel Trainertätigkeit, ja, weil mir einfach auch die Zeit fehlt, da noch extrem viel mehr zu machen. Ne? Also jetzt irgendwie im Jugendbereich zu unterstützen oder ähnliches, das schaffe ich jetzt nicht. Ich mache aber immer die Weihnachtsaktion für die Helfer. Ne? Also jeder Helfer bei uns im Verein, die ja wirklich das ehrenamtlich machen, Hut ab davor. Die bekommen jeden zu Weihnachten immer eine Tüte mit Kleinigkeiten und einer Aufmerksamkeit. Und das ist so meine Aufgabe, die habe ich mir irgendwie selber geschaffen. Und die ist für mich auch sehr, sehr wichtig, diesen Menschen auch so eine Aufmerksamkeit zu geben für die Leistung, die sie da immer wieder bringen bei den Heimspielen, aber auch im Drumherum, dass sie sich gesehen fühlen.
Mhm. Aber Kaderplanung gehört mit dazu, hast du eben noch gesagt. Ist jetzt nicht so, dass du irgendwie im Fußball da der Manager sich alleine um alles kümmert und der Trainer nickt nur ab.
Ja, also ich habe natürlich das Glück, dass ich mit Raffi jemanden habe, der extrem viele Kontakte hat, der das seit 40 Jahren macht und der da die Verpflichtungen, Verträge etc. und das Verhandeln ja alles übernimmt. Natürlich stimmen wir uns da ab. Er würde jetzt nie einen Spieler verpflichten, den ich auf gar keinen Fall haben möchte oder mit dem ich nicht klarkommen würde. Das ist ein ganz engen Austausch. Ja, deshalb, genau, das kommt dazu. Kaderplanung, dann muss ich natürlich die Spiele vorbereiten, Videoanalyse etc. Da geht natürlich auch nochmal ordentlich Zeit drauf, die ich dann zu Hause an solchen Videoschneideprogrammen sitze. Und wo ich auch weiß, ich würde niemals irgendwie ein Influencer oder was auch immer werden, weil mich das so nerven würde, diese ganzen Videos zu schneiden. Und die machen ja noch Musik und alles hinter. Also Musik kriegen ja unsere Spieler jetzt nicht hinter die Analysen gesetzt.
Ne? Und irgendwelche Beauty-Produkte präsentierst du nebenbei auch nicht dann, die du so heimlich in die Kamera hältst.
Genau, nee, leider nicht. Nee, das wäre mir nicht zu anstrengend.
Sind das zwei verschiedene Welten, Spieler, Trainer?
Das sind zwei verschiedene Welten, auf jeden Fall. Da musste ich natürlich auch erstmal reinwachsen. Das hat gebraucht, hat gedauert. Ich hatte das Glück, mit unseren Geschäftsführern Dieter und Robert und Raffi auch geduldige Menschen zu haben, die eher den langfristigen Erfolg und die langfristige Entwicklung im Blick haben, sodass sie mich nicht irgendwie da nach den ersten drei, ich glaube, meine ersten drei Spiele oder vier Spiele gingen sogar verloren. Und wir waren Tabellenletzter in der Regionalliga und sind aus Pokal ausgeschieden oder so. Also das war nicht so ein guter Beginn, dass die da ruhig geblieben sind und vertraut haben. Und ja, jetzt ernten sie vielleicht auch ein bisschen von dem, was sie da gesehen haben.
Aber dann brauchst du ja auch trotzdem krasses Vertrauen in dich selbst, dass du nicht denkst, ich wollte eigentlich gar kein Trainer werden, jetzt wurde ich hier in Anführungsstrichen überredet und jetzt verliere ich hier alles.
ja, das gut, das war immer ein Mantra in meinem Leben, einfach immer weitermachen, es wird schon besser werden. Ich gehe da mit sehr viel Optimismus durchs Leben. Und habe ich auch immer das Glück gehabt, dass es dann auch alles immer funktioniert hat und gepasst hat. Und ja, dieses Vertrauen habe ich dann immer noch in mich und das Leben.
Und was macht ihr dann an diesem Trainerjob, den du eigentlich am Anfang gar nicht haben wolltest als Spieler, aus Spielersicht? Was macht dir da Freude? Was macht dir am meisten Spaß? Kannst du das irgendwie beziffern, benennen?
Oh, nach dem Spiel gibt es bei uns wirklich die beste Currywurst im VIP-Raum. Und darauf freue ich mich wirklich jeden Samstag oder Sonntag, wenn wir Sonntag spielen, diese Currywurst da zu essen. Also unser VIP-Raum und unsere Theke ist wirklich grandios, wollte ich nochmal sagen. Die machen das super. Nein, aber jetzt ernsthaft, für mich ist die Entwicklung der Spieler immer auch das Wichtigste. Und wenn Spieler in eine höhere Liga wechseln können, weil sie sich bei uns entwickelt haben, verbessert haben und dann diesen nächsten Karrieresprung machen können, das freut mich natürlich, ne? Weil klar, jetzt ein Teamerfolg, den kann man nicht planen, das kann mal hochgehen, mal runtergehen, irgendwann ist vielleicht auch mal das Ende der Fahnenstange erreicht, weil es einfach strukturelle Rahmenbedingungen nicht passen, und deshalb Spieler können sich immer weiterentwickeln, die können immer weiter nach oben kommen. Und wenn das passiert, dann freut mich das am meisten.
Aber wie hart ist es, das neben einem regulären Job alles zu machen?
Ja, das ist schon auf jeden Fall happig. Mhm. Also diese 9 Monate, wo die Saison mit der Saisonvorbereitung läuft, ja, muss ich da schon sehr diszipliniert rangehen, um da nicht in eine Überforderung zu kommen, ne? Das hat sich jetzt ganz gut eingespielt und wird sich jetzt aber im nächsten Jahr wahrscheinlich nochmal ein bisschen verändern, weil natürlich die Rahmenbedingungen der Pro A andere sind und auch ein bisschen mehr von mir erwartet wird.
Ja, aber jetzt haben wir es ja schon rausgehört oder angesprochen. Mhm. Du hast in der Regio angefangen, hast die Miners hoch in die zweite Liga Pro B geführt, jetzt eben in die Pro A. Mhm. Dieser Aufstieg dann jetzt am Wochenende, ist das so, kann man es trotzdem als so einen Full-Circle-Moment bezeichnen, dass dann irgendwie... Ja, irgendwas, was vor langen Jahren angefangen hat, jetzt so ein bisschen abgeschlossen ist mit so einem riesen Highlight? Oder denkst du so gar nicht?
Nee, so denke ich gar nicht. Also für mich geht es einfach weiter. Mhm. Ne? Das ist irgendwie so eine Reise, auf der wir uns befinden. Und da gibt es Highlights, aber auch nicht so schöne Momente. Und das ist jetzt einfach mal ein schöner Moment, den wir auch genießen. Und ja... Also wenn jemand sagt, du hast sie nach oben geführt, dann ist natürlich schmeichelhaft, aber in meinem Kopf ist immer dieses Wir, ne? Also jetzt Raffi und ich auf der sportlichen Seite, Dieter und Robert und der ganze Verein auf der strukturellen Seite. Für mich gibt es eigentlich nicht dieses Ich. Also ich sage auch immer, ich habe gar nichts gemacht, wir haben das hingekriegt, ne?
Aber jetzt können wir ja reingehen. Es ging ja jetzt trotzdem irgendwie, ja, weiß nicht, märchenhaft ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber trotzdem wie eine Achterbahn nur nach oben. Mhm. Also es ging nicht mehr nach unten so in den letzten Jahren. Ihr seid hochgegangen, habt dann als Aufsteiger trotzdem überraschend wahrscheinlich Playoffs gespielt. Mhm. Da hat es dann mit dem Aufstieg noch nicht geklappt und mit dem Finale war ja ganz knapp. Und jetzt dann eben im nächsten Jahr einfach da angeknüpft und weitergemacht. Was ist der Schlüssel dazu? Was macht ihr richtig alles in den letzten Jahren? Schwierige Frage, ne?
Ja, also klar, wenn man so rauszoomt, dann kann man das ja so wie so einen Aktienkurs sehen, ne? Je weiter man rauszoomt, desto gerade wird die Kurve nach oben. Aber wenn man reinzoomt, dann gibt es auch natürlich diese kleinen Phasen, wirklich kleinen Phasen bei uns, wo es auch nicht so gut lief. Die werden natürlich jetzt auch ein bisschen überdeckt. Jetzt habe ich deine Frage wieder verpeilt.
was ist der Schlüssel zum Erfolg bei euch? Der Schlüssel,
genau.
Ist es der Zusammenhalt wahrscheinlich dann? So höre ich das daraus auch.
Ja, also was wir vorhin schon angesprochen haben, diese Integration ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz großer Bestandteil unseres Erfolges, dass sich da keine Grüppchen bilden. Es ist jetzt nicht so, dass es auch vorgekommen ist in den letzten Jahren. Da war das natürlich auch ein bisschen anstrengender. Dieses Jahr ist es einfach der Wahnsinn, wie homogen die Truppe ist und wie integriert jeder Teil dieser Gruppe ist. Und ich glaube, ja, das ist immer die Voraussetzung für das Gelingen einer Gemeinschaft ist, wenn alle integriert sind Das ist natürlich jetzt auch gerade ein sehr, sehr explosives gesellschaftliches Thema, aber für mich sehr, sehr wichtig.
Dann schließen wir es so langsam ab und schauen jetzt nochmal in die Zukunft. Das Finale steht ja erst noch an, jetzt in den Playoffs, gegen Ulm, Hinspiel am Mittwoch in Ulm. Das heißt, wenn dieser Podcast rauskommt, wenn ihr das hier hoffentlich sofort hört, dann morgen. Und Rückspiel dann Sonntag, 16 Uhr, Sporthalle am Hallo in Stoppenberg. Ja. Wie geht es an? Der ganz große Druck ist ja jetzt raus.
Also wir gehen es genauso an wie jedes andere Spiel in den Playoffs, weil wir unbedingt Meister werden wollen. Also wir sind jetzt nicht Erster geworden, um nur aufzusteigen. Das wäre schon schade, wenn wir es nicht schaffen. Natürlich immer noch ein großer Erfolg. Dementsprechend sind wir da richtig akribisch dabei und holen uns das Ding, würde ich sagen.
Eigentlich fast schon das perfekte Schlusswort. Trotzdem, warum sollte die Halle denn dann voll gemacht werden? Weil ihr euch das Ding holt, ne?
Ja, also wo sieht man in Essen mal eine Meisterschaft live bei einer Sportmannschaft? Ne? Also ja. Ich glaube, gut, Eishockey hat ja diese Saison die Meisterschaft geholt, aber es passiert ja einfach nicht so häufig. Ne? Und dass das in einer Profiliga wieder Pro B passieren könnte, ja, macht die Halle voll. Ich hoffe, dass wir 2000 plus Zuschauer sehen. Und ich glaube, der ganze Verein hat sich das verdient, die Mannschaft hat sich das verdient und es sieht auch immer gut aus, wenn es voll ist am Hallo.
Die Pro A ist jetzt dann natürlich in den Köpfen wahrscheinlich nochmal ein ganzes Stück weg. Trotzdem, worauf freust du dich oder worauf freut ihr euch am meisten?
Ja, die Auswärtsfahrten jetzt nicht, muss ich sagen. Wir hatten schon ganz, ganz nette Auswärtsfahrten, die jetzt nicht so weit waren. Dafür muss ich dann ja auch immer Urlaub nehmen. Aber ja, klar, die größeren Hallen, die größeren Arenen, die höhere sportliche Qualität, darauf freuen wir uns definitiv.
Okay, meine letzte Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest für den ETB, für die ETB Miners, der erfüllt wird, welcher wäre das?
Dass die Arena, die ich glaube geplant ist oder irgendwie mal eine Ausschreibung ist, ich weiß nicht, wie da der Stand ist, dass die gebaut wird, dass ja die Sportvereine hier in Essen eine neue Heimat bekommen, die auch dann vielleicht irgendwann mal erstligatauglich wäre. Das ist ein Wunsch, den ich dem ETB ja wünschen würde, dass das passiert.
Okay, dann sage ich nochmal herzlichen Glückwunsch an dich und an die ETB Miners zum Aufstieg, der bei weitem nicht selbstverständlich ist, auch was die Rahmenbedingungen angeht. Krasser Erfolg, sportlicher Erfolg hier in Essen, im Essener Lokalsport, den wir würdigen müssen. Deswegen schön, dass du heute hier warst. Du hast gleich noch das letzte Wort. Ich moderiere es schnell ab. Sag euch allen danke fürs Zuhören. Essen im Ohr, wir haben es eben schon erwähnt, gibt's jeden Dienstag und ihr könnt sehr, sehr gerne natürlich ein Abo dalassen, es weitererzählen. Wir freuen uns auch immer über Feedback in den Kommentaren, aber auch per E-Mail zum Beispiel an podcast@radioessen.de. Hört gerne rein in die anderen Folgen und Kategorien. Ne, uns gibt es ja nicht nur in der Kategorie Sport, sondern auch Menschen und Gesundheit. Und egal ob Wissenschaftler und Podcaster Reinhard Remford, Schädlingsbekämpfer Volker Skor, Rennfahrer Alfred Heger oder die Kinderärztin Nicole Treptau, wir hatten viele spannende Gäste. Es lohnt sich wirklich reinzuhören. Und damit gebe ich das letzte Wort an den Trainer der ETB Miners, Lars Wendt.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte, auch für dieses kurzweilige Gespräch. Und als Abschluss würde ich nochmal gerne diese Tasse hier in die Kamera halten. Einfach wahnsinnig schön rot und der Kaffee schmeckt wirklich, wirklich gut aus dieser Tasse. Radio Essen, hört euch den Podcast an. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen. Jede Woche neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.